Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch zum Anfang eine kleine Geschichte mitgebracht. Es war einmal ein Pfarrer, der alleinstehend lebte und in einem kleinen Dorf wirkte. Dieser Pfarrer hatte eine kleine Katze. Damit dieser kleinen Katze nichts passierte, während er unterwegs war, hielt er sie eigentlich immer im Haus. Doch eines Tages ist es dann passiert. Die Katze war weg. Der Pfarrer hat ein Fenster offen gelassen und irgendwie war sie rausgesprungen. Der Pfarrer machte sich sofort auf den Weg. Überall suchte er seine Katze. Schließlich fand er sie im Garten. Sie saß auf einem jungen Baum, auf den sie zwar hinaufgekommen war, aber jetzt alleine eben nicht mehr runter konnte. Der Pfarrer überlegte hin und her, wie kann ich meine Katze retten? Da kam ihm eine Idee. Er ging in die Garage, startete seinen alten VW Käfer, fuhr damit in den Garten, rückwärts an den Baum hin, holte ein Seil, band es fest und begann dann langsam damit nach vorne zu fahren. Der Baum bog sich langsam zur Erde, immer weiter, immer weiter. Und fast war es so weit, dass der Baum so weit unten war, dass die kleine Katze runterspringen hätte können. Da passiert's. Peng! Das Seil reißt. Der Baum biegt sich richtig zurück und schnell dann nach vorne. Und die Katze, ab in die Wolken. Der Pfarrer war natürlich am Boden zerstört. Seine geliebte Katze. Ja, was soll man da machen? Der Pfarrer ging traurig nach Hause, aß sein Abendbrot, ging ins Bett. Die Katze war weg. Am nächsten Tag ging der Pfarrer einkaufen. Immer noch so, total am Boden zerstört. Seine kleine geliebte Katze. Völlig in Gedanken versunken schlich er durch die Regalreihen, bis er plötzlich so aus dem Augenwinkel ein Gemeindemitglied wahrnahm. Frau Meier. Frau Meier stand komischerweise beim Hundefutter und beim Katzenfutter da in der Regalreihe. Das war ganz komisch, denn der Pfarrer wusste, Frau Meier hat eigentlich gar kein Haustier. So ging er hin, sprach sie an und fragte: Ja, Frau Meier, haben Sie jetzt ein Haustier? Herr Pfarrer, Sie glauben ja gar nicht, was uns gestern Tolles passiert ist. Ich war mit meiner Tochter im Garten und meine kleine Tochter meinte immer wieder: Mama, Mama, ich will unbedingt eine Katze. Ich habe ihr dann erklärt, dass es nicht geht. Und meine Tochter hat wieder angefangen: Aber ich will doch eine. Und dann bitte ich jetzt halt den lieben Gott, dass er mir eine Katze schenkt. Und Herr Pfarrer, Sie werden es wirklich nicht glauben. Sie werden es nicht glauben. Als meine Tochter aufgehört hat zu beten, ist direkt vor uns auf dem Rasen eine kleine Katze gelandet. Sie glauben ja gar nicht, wie dieses kleine Gebet um die Katze unser Gebetsleben revolutioniert hat. Soweit mal diese Geschichte. Ich denke, ihr wisst, wo die Katze herkam. Ich habe mir gedacht, so in trostlosen Zeiten wie diesen, wo jetzt hier vor mir die Reihen gerade leer sind, ist so ein bisschen Katzencontent nicht so schlecht. Aber mir geht es nicht um fliegende Katzen heute, sondern um das Thema Glauben und Gebet. Ihr, was ihr auch schon jetzt ein bisschen gehört habt. Ich habe euch dazu noch eine andere Geschichte mitgebracht aus der Bibel. Und die meisten von euch werden den Text kennen. Es ist nämlich der Text, um den sich auch die Jahreslosung dieses Jahr dreht. Die hieß ja, ihr werdet es noch erinnern und seht es auch vor euch: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Geschichte dazu steht in Markus 9, Verse 14 bis 29. Und ich lese euch den Text nach der Neues Leben-Übersetzung. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Da liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte sich und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Dieser antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Der Vater rief: Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus antwortete: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Diese Geschichte gibt es in mehreren Evangelien. In Matthäus gibt es noch zwei weitere Verse, die dazugehören. Auch vom Ende der Geschichte, als die Jünger zu Jesus hintreten. Die fragen ihn eben auch: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagt dann: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berg sagen: Hebt dich dorthin, so wird es sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Diese Geschichte jongliert mit Fragen herum, die uns heute so ein bisschen komisch vorkommen, sind uns irgendwie ein bisschen fremd geworden. Es geht um Krankheit, um Besessenheit. Wer von uns befasst sich schon gerne mit diesen Dingen? Ich bin jemand, ich weiche solchen Texten auch gerne mal aus, wenn es ums Predigen geht. Ich habe mich heute mal rangewagt, weil ich das trotzdem einen ganz coolen Text finde. Und abgesehen von diesen Themen mit Dämonen und alles ein bisschen komisch, geht es in dieser Geschichte eben auch um unseren Glauben und um Fragen, wie wir beten. Es geht um großen Glauben, um Glauben, der Berge versetzen kann. Es geht um Bitten, um Beten, um Hoffen, Bangen, um unsere Zweifel und unsere Fragen, die wir oft auch mit unserem Gebet irgendwie haben. Ich bin mir fast sicher, dass jeder, der mal öfters in der Bibel gelesen hat, schon mal vor dieser Frage gestanden ist. Hey, wie ist denn das mit diesem Glauben, der Berge versetzen kann? Und vielleicht sind aus diesem Glauben auch ganz schöne Zweifel rausgekommen, wenn man merkt hat, hey, ich kann eben doch keinen Berg versetzen. Ich scheitere sogar an der kleinen Büroklammer, wenn ich es versuche. Wir schauen uns jetzt diese Geschichte mal noch ein bisschen näher an. Und ich habe drei Punkte wieder dazu. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ja, die Ohnmacht der Jünger. Das ist ja schon eine Geschichte, die ziemlich viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel, wie geht man denn mit dem eigenen Versagen um? Oder was soll man denn machen, so als Nachfolger Jesu, wenn Jesus eben gerade mal nicht sichtbar und greifbar ist? Genau das erleben die Jünger nämlich. Eigentlich beginnt die Geschichte ganz anders, nämlich mit ziemlich viel Euphorie. Zumindest für drei von den Jüngern, denn Petrus, Jakobus und Johannes sind genau vor dieser Geschichte mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und sie erleben da ja, Großartiges, wie Gott wirkt, wie Gott sichtbar redet. Sie sehen als Erscheinung Elia und Mose. Und es ist so eine tolle Erfahrung für die drei, dass sie gar nicht mehr weg wollen von diesem Berg. Petrus sagte sogar: Herr Jesus, können wir nicht einfach 3 Hütten hier hinbauen und für immer hier bleiben? Hier ist es so toll. Hier gibt es keine Sorgen, keine Probleme, keine nervigen Pharisäer mit nervigen Fragen, die uns irgendwie löchern und wir vielleicht darum kämpfen müssen, irgendwie gute Antworten zu finden. Können wir nicht einfach hier bleiben? Hier ist es doch schön. Aber Jesus sagt nein. Jesus sagt, mein Platz und auch euer Platz, der ist nicht hier oben auf dem Berg, der ist da unten bei den Menschen. Bei den Menschen, die Sorgen und Nöte haben. Da müssen wir hin. Wir müssen runter von diesem Berg und wieder rein in den Alltag. Ja, auch vielleicht rein in dieses Alltagsloch. Und zu diesem Alltagsloch gehören für die Jünger dann auch der Streit mit den Schriftgelehrten. Eine riesige Menschenmenge, die irgendwie große Erwartungen an sie hat, und ein verzweifelter Vater, der nach Hilfe für seinen kranken Sohn sucht. Kurz gesagt, die 3 Jünger und Jesus kommen von einem riesigen Highlight gleich wieder rein in die Tiefen, in die großen Nöte und Ängste der Menschen. Vielleicht kennt ihr das auch, solche Highlights in eurem Leben, dass ihr vielleicht irgendwie großartige Erfahrungen mit Gott gemacht habt und dann gleich wieder runter in den Alltag, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Ich finde solche Highlight-Momente echt wichtig. Ich möchte sie gar nicht missen. Die können echt total stärkend für den eigenen Glauben sein. Aber sie sind eben auch kein Dauerzustand. Es sind und bleiben Momente. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war früher als Teenager sehr, sehr oft auf christlichen Freizeiten unterwegs. So im Sommer gerne mal immer wieder auf Zeltlagern. Und es waren für mich solche großartigen Momente, solche Highlights. Ich habe da echt tolle Menschen kennengelernt. Ich habe mich echt wohlgefühlt. Ich habe Gott nochmal ganz neu kennengelernt. Ich habe tiefe Gespräche geführt mit Menschen. Ich habe viele Probleme in meinem Leben lösen können, dadurch, dass ich da mit Leuten geredet habe. Und hatte einfach mit Gott eine total tolle Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, wie schwierig das dann für meine Eltern war, mich am Ende der Freizeit da wieder abzuholen. Ich wollte nämlich einfach nicht mehr weggehen. Man musste mich quasi zum Auto tragen, damit ich überhaupt einsteige. Und von diesen Erlebnissen kann man eine Weile zehren. Aber ich habe es auch nach solchen Freizeiten auch immer wieder gemerkt, wie dann mich ganz schnell der Alltag zu Hause wieder einholt, der dann nicht so einfach ist wie auf der Freizeit. Da kommt man dann wieder nach Hause und dann macht man die Wohnungstür auf und schon ist wieder so ein Streit vielleicht da mit den Geschwistern oder ja, mit den Eltern. Irgendwann geht die Schule wieder los und es ist einfach nicht mehr so wie auf der Freizeit. Es ist einfach wieder schwierig. Wir kennen das alle. Und Jesus sagt, ja, diese Highlights sind nicht alles. Das eigentliche Leben findet unten statt. Da im Alltag, wo wir auch den Sorgen und Nöten der anderen Menschen begegnen. Das ist ein bisschen tragisch für die 3 Jünger natürlich, aber für die anderen Jünger, die gar nicht auf dem Berg dabei waren, ist es vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer. Die anderen 3 Jünger, die haben in der Zwischenzeit relativ große Probleme bekommen und sie haben schon sehnsüchtig auf Jesus gewartet. Die 10 Jünger, die unten geblieben sind, haben gemerkt, hey, diese Menschen, die da um uns rum sind, die haben riesige Erwartungen an uns und wir können diese Erwartungen gar nicht erfüllen. Wir können ganz viele Krankheiten nicht heilen. Wir müssen uns mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzen, die uns gerade mit spitzfindigen Fragen löchern. Und diese Jünger haben einfach erkannt, hey, wir haben selber Nöte, wir haben selber Unzulänglichkeiten und Jesus ist jetzt gerade in diesem Moment nicht da, wo es eigentlich drauf ankommt. Da sind die Jünger genauso unvollkommen und schwach wie wir. Und das ist auch was mich manchmal so ein bisschen plagt eigentlich. So diese scheinbare Ohnmacht von Jüngern damals und auch von der Gemeinde heute. Da hat man vielleicht irgendwie mal in eine Person ein bisschen mehr Zeit investiert, vielleicht jahrelang sogar für jemanden gebetet, sich um diese Person gekümmert, ihr zugehört. Und man hofft eigentlich, dass ja, diese Person irgendwann im Leben die Kurve kriegt, ihre Probleme gelöst kriegt und irgendwie Hilfe erfährt. Hoffentlich auch zum Glauben an Jesus kommt. Und man tut und macht und versucht, aber es passiert nichts. Und man kann es nicht ändern. Und in solchen Situationen habe ich dann auch immer wieder den Wunsch gehabt, wenn Jesus jetzt da wäre, dann könnte alles anders sein. Wenn Jesus jetzt da wäre, dass ich ihn so fühlen, dass ich ihn fassen und greifen könnte. Mir ist eine Sache hier klar geworden. Gemeinde ohne Jesus ist ganz schön hilflos. Ist ganz schön ohnmächtig. Wir haben es oft einfach nicht in der Hand, was passiert. Und nur von Jesus kann unsere Hilfe kommen. Und Jesus ist in der Gemeinde aber auch nur so präsent, wie er in jedem Leben von uns ist. Wie er bei jedem Einzelnen ist. Deshalb muss es eigentlich unser Ziel sein, immer mehr von Jesus zu bekommen. Ja, dass immer mehr von Jesu Gegenwart bei uns im eigenen Leben sichtbar wird. Vielleicht müssen wir auch manchmal anderen Menschen sagen, hey, wo erwartest du eigentlich deine Hilfe her? Ich meine, wir können sehr viel tun, so ist es ja nicht, wir sind ja nicht komplett hilflos. Aber die eigentliche Hilfe kommt immer von Jesus selbst. Wir gehen weiter in der Geschichte. Mein zweiter Punkt, auch so als Überschrift, ist die Hilflosigkeit und der Glaube des Vaters. Jesus ruft ja dann diesen Vater zu sich und wir erfahren dann erstmal, ja, was dieser Junge da eigentlich für eine Geschichte hat. Und was das mit den Eltern gemacht hat, für die der Sohn vielleicht die einzige Hoffnung war, der einzige Hoffnungsträger. Dieser Junge hatte einen Geist, der ihn sprachlos macht. Außerdem sagt uns diese Parallelstelle in Matthäus 17, war der Junge mondsüchtig. Das ist aus dem heutigen Verständnis, wenn man Mediziner fragt, so etwas Ähnliches wie Schlafwandeln. Und das kann ja auch sehr gefährlich sein. Die Mediziner damals in der Antike, die hatten das Weltverständnis, dass bei solchen Krankheiten eben auch Magie oder eben böse Geister mit reinspielen können. Und deswegen wurden diese Krankheiten auch oft mit einer dämonischen Besessenheit in Verbindung gebracht. Und um diesen Dämon zu bezwingen, musste ein göttlicher Heiler diesen Dämon eben austreiben. Es ist also jetzt auch hier eine Geschichte, wo es um einen Machtkampf geht. Um die Frage der Vollmacht. Und ich glaube, dass Jesus diese Geschichte ganz schnell eigentlich hätte beenden können. Wir wissen ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er alle Macht hat und dass er prinzipiell eigentlich nur hätte mit dem Finger schnipsen müssen und schon wäre alles gut gewesen. Aber das macht Jesus nicht. Jesus sieht, dass hinter dieser Geschichte, hinter diesem Jungen mit seiner Krankheit, mit diesem Dämon, der da vielleicht auch im Spiel ist, noch ganz viel mehr steckt. Jesus sieht, was der Vater braucht. Denn der Vater steckt voller Zweifel. Er hat wahrscheinlich schon ein paar Mal versucht, irgendwie Hilfe für seinen Sohn zu bekommen. Und immer wieder hat es auch nichts gebracht. Und vielleicht, ich kann mir das zumindest sehr gut vorstellen, sind die Zweifel von diesem Vater auch nochmal dadurch verstärkt worden, dass es die Jünger eben auch nicht hinbekommen haben. Und deshalb kommt es jetzt erst einmal in dieser Geschichte zu diesem seelsorgerlichen Gespräch zwischen Jesus und dem Vater. Jesus erkundigt sich verständnisvoll, wie lange das Kind denn schon diese Krankheit hat. Und er bespricht auch mit dem Vater, was über dieser Geschichte liegt. Die Fragen von Glauben, von Zweifeln, die Frage von Gottes Macht und die Frage nach dem Vertrauen. Für mich steckt in dieser Geschichte auch so diese Frage dahinter, wie viel Glauben braucht man eigentlich, bis ein Wunder geschieht. Und diese Frage, die führt bei mir ab und zu mal, und vielleicht kennt ihr das auch, öfters mal zu einer Krise. Weil Jesus sagt, hey, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn hättet, dann könntet ihr Berge versetzen. Aber so folgern wir dann daraus, ich habe ja noch nie einen Berg versetzt. Dann ist mein Glaube wahrscheinlich auch nicht so groß. Und diese Erkenntnis, das merken wir auch dann oft in unserem Beten. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr betet und mit Gott irgendwas besprecht und schon im nächsten Augenblick nach dem Amen denkt man dann, hat Gott das jetzt wirklich gehört? Und tut er auch was? Oder vielleicht sagt man auch schon ganz still und leise, nee, es bringt ja doch nichts. Es bleibt wahrscheinlich doch wieder alles beim Alten. Und dann sind wir irgendwie hin und her gerissen. Eigentlich trauen wir Gott ganz viel Großes und Tolles zu, aber wir glauben auch nicht oder oft nicht, dass er das für uns tut und dass er es wirklich tut. Unsere Gebete sind oft nur so ein vages Hoffen, so ein Bangen. Und manchmal ist unser Herz auch voller Zweifel. Das ist eine Haltung, die Gott nicht unbedingt ehrt, aber es ist eben auch Realität. Was können wir aus diesem Gespräch von Jesus mit dem Vater lernen? Das Erste, was ich in diesem Vater entdecke, ist seine Hilflosigkeit. Die Ärzte konnten nicht helfen, die Jünger konnten auch nicht helfen. Und ob Jesus helfen kann, daran zweifelt er auch. Deswegen sagt er ja auch, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Für mich kommt darin seine Hilflosigkeit zum Ausdruck. Und das ist eigentlich gar keine so schlechte Voraussetzung fürs Beten. Es gibt einen norwegischen Theologen, Ole Hallesby, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Vom Beten. Und darin hat er gesagt, Hilflosigkeit ist fraglos das erste und sicherste Kennzeichen eines betenden Herzens. Das Gebet ist nicht für diejenigen eingerichtet, die alles selber fertigbringen, sondern für diejenigen, die hilflos sind. Beten heißt, ich schließe mein Herz für Jesus auf und ich lasse ihn in meine Not rein. Meine Hilflosigkeit ist es, die Jesus die Tür öffnen kann und die ihm Zugang verschaffen kann, dass er in meine Not reinkommen kann. Lass dich nicht von deiner Hilflosigkeit ängstigen, denn sie ist eine treibende Kraft fürs Gebet. Und jetzt kommt das Zweite noch hinzu. Ich zitiere nochmal Vers 23. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Hebräerbrief sagt in Hebräer 11, Vers 6 sogar, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Immer wieder heißt es in der Bibel, dass wir im Glauben beten müssen, wenn wir erwarten wollen, dass wir erhört werden. Da lässt dann manchmal das Senfkorn auch wieder grüßen, denn diese Worte stützen uns oft in Verzweiflung. Es ist prinzipiell ja eigentlich klar, wer zu Gott beten will, der muss glauben. Es wäre ja fast schon so eine Art Verspotten Gottes, wenn man sich im Gebet an ihn wendet, ohne dass man glaubt, dass er wirklich das Gebet auch erhören kann. Wir sollen im Glauben beten, ohne zu zweifeln. Aber genau das passiert so oft. Wir zweifeln manchmal vor dem Beten, während des Betens und auch nach dem Beten. Und ganz schlimm ist, finde ich dann, wenn wir dann vor lauter Angst irgendwie gar nicht mehr beten. Weil wir gar nicht mehr glauben, erhört zu werden oder nicht genug zu glauben. Wenn es dir so geht, dann steht es vielleicht gar nicht so schlecht um dich. Und du hast vielleicht mehr Glauben, als du ahnst. Du hast genug Glauben, um zu beten und auch genug Glauben, um erhört zu werden. Der Unterschied zwischen Unglaube und Zweifel ist ein ganz anderer. Unglaube ist eine Entscheidung des Willens gegen Gott. Das heißt, ich will das gar nicht glauben, dass er was tun kann. Zweifel ist was ganz anderes. Zweifel ist ein Leiden, das so zeitweilig kommt, ein Schmerz, eine Schwäche, ja, wo man vielleicht einfach nicht weiß, kann Gott was tun oder nicht, vielleicht aus Erfahrung heraus. Aber das ist etwas, was so über einen kommt, was nicht irgendwie vom Willen beeinflusst ist. Glauben ist dann in unserem Leben da, wenn wir es wagen, mit einer Sache zu Jesus zu kommen. Das Wesen des Glaubens besteht darin, dass wir auch mit unserem ganzen Unvermögen zu Jesus kommen. Und wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Der Vater in dieser Geschichte war auch kein Glaubensheld. Und er war sich seiner inneren Zweifel sehr bewusst. All das, was er in seinem Herzen so vorgefunden hat, das hat er einfach Jesus gesagt. Ja, ich will wohl glauben, aber hilf meinem Unglauben. Da steckt so beides drin, der Glaube und der Zweifel. Er sagt sogar, es ist Unglaube, was ich da mache. Aber er weiß nichts anderes, als es einfach Jesus zu sagen. Und für Jesus reicht es völlig aus. Für Jesus reicht diese Ehrlichkeit völlig aus. Und Jesus bewertet diesen Zweifel des Mannes auch nicht als Unglauben. Für Jesus ist ein zweifelnder, schwankender Glaube genug. Und das kann man schon allein daran erkennen, dass dieser Junge dann eben geheilt wird. Ich möchte euch Mut machen, und ja, mir selber auch, wenn auch unsere Herzen manchmal viel komplizierter sind, als uns lieb ist. Ich will uns Mut machen, ja, dass wir uns trotzdem an Jesus wenden. Dass wir uns immer mehr trauen, uns auszustrecken und Jesus noch mehr zuzutrauen, als wir es bisher getan haben. Gott kann alles tun, um das wir ihn bitten. Und ich glaube, wir dürfen auch beten, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir zweifeln. Ja, Herr, stärke du meinen Glauben. Hilf mir zu glauben. Hilf meinem Unglauben. Und wir können auch noch was anderes tun. Wir dürfen Jesus nämlich darum bitten, dass er uns die Gabe des Glaubens schenkt. Wir dürfen ihn bitten darum, dass wir ihm vertrauen können. Glauben zu können oder zu zweifeln ist keine Frage des Charakters oder nicht nur. Glauben zu können ist auch ein Geschenk vom Heiligen Geist. Und die dürfen wir von Gott erbitten. Es ist so ein Glaube, der nicht müde wird zu beten. Ein Glaube, der sich auch so aufs Beten vielleicht konzentrieren kann, dass andere Dinge nebensächlich werden. In der Parallelstelle stand noch, dieser Geist, der kann nur durch Glauben und Fasten ausgetrieben werden. Das ist so ein Beispiel. Wir dürfen Jesus darum bitten, dass er uns mit dieser Gabe des Glaubens einfach ausrüstet. Dass er uns schenkt, dass wir glauben können. Noch ein dritter Punkt, die Macht Jesu. Ich kann diese Predigt nicht aufhören, ohne darüber noch zu reden. Der Rest der Geschichte ist ja eigentlich ganz schnell erklärt. Jesus braucht genau zwei Verse, um den Jungen wieder gesund zu machen. Er ruft ihn erst zu sich und dann gebietet er eben diesem Geist, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zu kommen. Der böse Geist, der wehrt sich noch kurz, reißt den Jungen zu Boden und dieser Junge bekommt nochmal einen Anfall. Aber dann ist vorbei. Ganz schnell. Wenn Jesus gebietet, dann müssen auch die Dämonen gehorchen. Und dieses Kind wurde danach wieder frei. Es wurde durch die Macht von Jesus geheilt. Immer dann, wenn Menschen mit Jesus in Berührung kommen, dann wird was passieren. In all unseren Beten, in unserer Fürbitte für andere, sind nicht wir der Arzt, sondern Jesus. Er ist der Heiland. Und deshalb sagt Jesus her, hier, bringt ihn her zu mir. Das ist der Dienst, den wir tun können. Wir können andere Menschen zu Jesus bringen. Und das wollen wir füreinander tun und das wollen wir für andere tun. Wir wollen uns gegenseitig helfen. dass wir einander in Berührung mit Jesus bringen. In der Kirchengeschichte gibt es einen relativ bekannten Pfarrer, zumindest mir aus dem Süden ist er sehr bekannt, Johann Christoph Blumhardt. Der hatte auch öfters mal mit komischen Phänomenen zu tun, mit Dämonen, mit was weiß ich was. Und unter dem Gebet von diesem Pfarrer Blumhardt sind ganz viele Kranke auch wieder gesund geworden und viele Besessene frei geworden. Und er hat mal gesagt, diesen ganz einfachen Satz, Jesus ist Sieger. Und die Betonung hier liegt auf Jesus. Jesus ist der Sieger. Und dieser Pfarrer Blumhardt, der hat mal in einer notvollen Situation, als er mit jemandem gebetet hat, auch gesagt, lieber Heiland, jetzt haben wir lang genug gesehen, was der Teufel kann. Jetzt wollen wir mal sehen, was du kannst. Diese Frage hat ja auch den Vater in unserer Geschichte schon bewegt. Wenn du was kannst, erbarme dich unser und hilf uns. Diese Frage muss uns bewegen in allem, was wir in unseren Gemeinden tun. Dieses Gebet dürfen wir aussprechen in unseren Ehen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, wo so oft vielleicht auch der Teufel los ist. Was der Teufel tun kann, das haben wir gesehen. Aber Jesus, jetzt zeig uns, was du tun kannst. Jetzt wollen wir auch sehen, was du tun kannst. Es ist vielleicht auch das, was Menschen in unserer Gemeinde suchten. Menschen wollen heute sehen, was Jesus in unserem heutigen Leben tun kann. Und deswegen lasst uns nicht müde werden in unserem Glauben. Lasst uns nicht müde werden, für uns, für andere zu beten. Und lasst uns nicht müde werden, uns danach auszustrecken, Jesus noch mehr zuzutrauen, als wir es bislang getan haben. Und wenn uns Zweifel plagen, dann dürfen wir zu Jesus kommen, wie dieser Vater. Und dann gilt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Amen.